SWR 2 Wissen.
Just be careful when you go into the building. Mm-hmm.
Jeder Schritt scheint hier ein Wagnis. Sei vorsichtig, sagt der Mann, der mir vorangeht. Langsam setzt er den rechten Fuß über die Schwelle, verharrt einen Moment und zieht dann den anderen nach. Eben hat er noch versichert, die Kirchen von Batalla seien clear, gesäubert von improvisierten Sprengsätzen und Minen. Aber jetzt hält er inne, als träten wir gleich auf glühende Kohlen. So ganz traut er der Sache offenbar doch nicht. Ein abgestandener Brandgeruch schlägt uns entgegen.
Verbrannte Erde. Zerschlagene Kreuze. Christen im Irak. Ein Feature von Martin Dorn.
Über dem Kirchenportal baumelt ein Seil mit einer Schlinge. Dahinter wird es finster. Es ist, als werde das Tageslicht im Innern der Kirche von rußgeschwärzten Wänden verschluckt. Umrisse sind nur schemenhaft zu erkennen. Der mannshohe Steinhaufen in der Apsis, das war wohl der Altar. Davor liegt ein in Stücke geschlagener Corpus Christi. Die verkohlten Bretter und Balken könnten Dachstuhl oder Kirchenbänke gewesen sein.
It's horrible. It's really horrible.
Überall Trümmer und Asche, zerfetzte Stoffe, Kabel, Drähte. Es ist schrecklich, sagt Faik, der junge Kurde, mit dem ich hier unterwegs bin. Auch ihm, dem gläubigen Muslim, hat es inmitten dieser Verwüstung die Sprache verschlagen. Einen Moment lang stehen wir still. Könnte es sein, dass wir gerade so etwas wie Andacht empfinden? Wenn dem so wäre, wird sie von näher kommenden Fluggeräuschen verdrängt. Die US-Luftwaffe fliegt offenbar wieder einen Angriff auf Mosul. Die östlichen Vororte sind nur ein paar Autominuten von hier entfernt.
Wires also.
Mm-hmm. Why wires?
Because of the bombs.
Pass auf die Drähte auf, sagt Faik. Nichts berühren.
There's an airplane in the air.
Yes.
Der IS hat bei seinem Rückzug überall Sprengsätze deponiert, in Häusern und vor allem in Kirchen. Es wäre möglich, dass hier immer noch einer herumliegt, irgendwo in einer Nische oder unter einer gesplitterten Bodenplatte versteckt. Seit Beginn der Offensive auf Mosul am 17. Oktober 2016 hat die sogenannte Anti-IS-Koalition hunderte Bomben auf die Dschihadisten-Hochburg geworfen. Nicht wahllos und nicht auf das Zentrum, denn noch immer leben hunderttausende Zivilisten in der umkämpften Stadt. Das Bombardement hat Orte getroffen, an denen sich IS-Kämpfer in vorgeschobenen Positionen verschanzten. Dazu gehörten auch Dörfer und Städte wie Bartala, Karamlesh, Karakosch. Sie liegen im ehemals christlichen Siedlungsgebiet rund um Mosul. Im Sommer 2014 eroberten die Dschihadisten diese Region und verleibten sie dem sogenannten Islamischen Staat ein. Die christlichen Bewohner wurden vertrieben, ihre Häuser besetzt, ihre Kirchen geschändet. Mehr als 100.000 Christen retteten sich damals in die Flüchtlingslager der autonomen Kurdenregion. Dort leben sie bis heute und erzählen sich seit 2,5 Jahren wieder und immer wieder das Trauma ihrer Vertreibung. Es lässt sie nicht los.
Die Dschihadisten kamen auch in unser Haus. Sie sagten, wir sollten zum Islam übertreten. Wir sagten, aber das steht doch gar nicht im Koran. Sie sagten, woher wollt ihr wissen, was im Koran steht? Einer hatte ein Messer in seiner Hand. Er redete die ganze Zeit auf meine Kleine ein. Sie solle den Islam annehmen, dann könne sie bei ihm bleiben. Er habe ein Haus und Geld und es werde ihr gut gehen. Die Kinder hatten furchtbare Angst, sie weinten und schrien. Später kam noch einer und sagte, am Sonntag bringen wir den Koran in euer Haus, dann werdet ihr konvertieren. Wir sind noch in der gleichen Nacht nach Erbil geflohen.
2,5 Jahre hausten sie als Vertriebene in der Kurdenmetropole. Am 19. Oktober diesen Jahres hieß es dann plötzlich, Karakosch sei befreit. Ausgerüstet mit US-amerikanischen Abrams-Panzern hat die 9. irakische Division die größte christliche Stadt vor Mosul zurückerobert. Auch Karamlesh und Bartala wurden befreit. Aber was heißt schon befreit? Ausgebombt sind sie jetzt, niedergebrannt und vermint.
News was that these villages have been liberated.
Als wir hörten, dass der IS aus unseren Dörfern vertrieben sei, war die Freude erstmal groß. Wir sind sofort hingefahren. Priester, Bischöfe, Gemeindemitglieder, alle wollten sehen, wie es daheim aussieht.
Bashar Warda, der Erzbischof der chaldäischen Christen, fuhr auch in die freigekämpften Gebiete.
Es sieht schlimm aus. Die Häuser, die Kirchen sind total zerstört. Alles wieder aufzubauen wäre eine enorme Anstrengung. Aber ich glaube, die wichtigste Frage, die sich die Leute jetzt stellen, ist, wie sicher sind unsere Dörfer und Städte? Selbst wenn der IS aus Mosul vertrieben wird, dürfte es noch 5-6 Monate dauern, bevor wir überhaupt etwas unternehmen können. Die Leute wissen nicht, was tun. Sie warten ab.
Für die irakische Regierungsarmee waren diese Orte vor allem strategische Ziele, in denen sich die Dschihadisten verschanzten. Man musste sie einnehmen, um auf Mosul vorrücken zu können. Die Kämpfe waren hart, verlustreich. Der IS setzte Selbstmordattentäter und Sprengfallen ein. Die irakische Armee erhielt Luftunterstützung von amerikanischen Kampfflugzeugen. Die christlichen Siedlungen befreien hieß de facto, sie zerstören. Selbst Erzbischof Warda fügt sich dieser militärischen Logik. Kriegsstrategen würden das als bedauerlichen Kollateralschaden im Kampf gegen den Terror bezeichnen. Und doch ist es mehr. Es ist unendlich viel mehr. Womöglich ist das die Endzeit der orientalischen Christen. Womöglich wird dieser Tage vor Mosul ihre 2000-jährige Tradition ausgelöscht und mit ihr die religiöse und kulturelle Vielfalt, die den Orient prägt. Chaldäische Katholiken, syrische Katholiken, syrisch-orthodoxe, Altorientalen, armenisch-apostolische, all die konfessionellen Verästelungen der östlichen Kirchen hatten im Zweistromland ihre Wurzeln. In dieser Gegend wurden die christlichen Urgemeinden gegründet. Hier in der Ebene von Ninive entwickelte sich die früheste Form der Liturgie. Riten, Segnungen, Gebetsformeln.
Das irakische Volk ist ein sehr altes Volk. Eine große Zivilisation, die zurückgeht auf die Kultur Mesopotamiens. Sie hat der Menschheit so viel Schönes gegeben.
Das ist Abuna Gabriel, der stellvertretende Abt des Klosters zur heiligen Jungfrau von El-Kosch. Der Ort liegt in der Nähe von Mosul, ist aber vom Sturm der Dschihadisten verschont geblieben. Vater Gabriel spricht fließend Kurdisch, Arabisch, Chaldäisch. Und weil er sein Theologiestudium in Rom absolvierte, spricht er auch Italienisch.
Heute sind wir an einem Punkt angelangt, an dem es nicht mehr weitergeht. Die Menschen sterben. Jeden Tag. Wir sind Vertriebene im eigenen Land.
Im Jahr 2000 lebten noch 1,5 Millionen Christen im Irak. Heute sind es noch 200.000. Der Exodus ist Teil eines Dramas, das schon lange vor dem Auftauchen der IS-Terrorbanden begann. Als die sogenannte Koalition der Willigen unter dem früheren US-Präsidenten George W. Bush 2003 das Regime Saddam Husseins stürzte, folgten nicht Freiheit und Demokratie. Das Land versank in Terror und Anarchie. Die ehemals kosmopolitische Millionenstadt Mosul mit ihren Koranschulen und Priesterseminaren, ihren 100 Moscheen, 40 Kirchen und Klöstern degenerierte zu einem der gefährlichsten Orte der Welt. Durch weites, felsiges Hügelland sind wir gefahren. Weideland, fruchtbar wie zu Abrahams Zeiten. Unterwegs waren wir fast guter Laune, so schön und so wild ist diese nordirakische Landschaft. Kurdistan, verbessert mich mein Begleiter Faik. Das hier ist die autonome Region Kurdistan. Vor ein paar Stunden war seine Stimmung noch auf dem Tiefpunkt, weil jeder Checkpoint eine demütigende Herausforderung für ihn als Kurde war.
Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum.
ARD Almani Radio.
Radio?
Irakische
Armee, sagte Faik. Die sind völlig desorganisiert. Schau sie dir an. Spezialeinheiten, Polizei, Schiitenmilizen. Jeder macht, was er will. Jeder will was von dir. Viermal haben sie uns jetzt schon auseinandergenommen. Es kam auch noch der fünfte, der sechste Checkpoint. Es ging einfach so weiter in einem Fort, bis wir nördlich von Mosul endlich das Gebiet der Peschmerga erreichten, der kurdischen Milizionäre. Mit denen hatte Faik keine Probleme. Der Checkpoint von Batnaya. Das Dorf ist die letzte Ortschaft vor Mosul. Überall Wälle aus Sandsäcken, gepanzerte Wagen, schwer bewaffnete Kämpfer. Wir fahren an zerschossenen Häuserfronten vorbei, rumpeln durch Granattrichter, sehen von Bränden und Bomben ausgehöhlte Ruinen. Batnaya war einmal ein christliches Dorf. 3000 Einwohner, ein Marktplatz, Friseurläden, Cafés. Ich war schon einmal als Berichterstatter in dieser Gegend. 4 Jahre ist das nun her. Und ich erinnere mich an Ramsi, den ich damals in Batnaya besuchte. Er lebte mit seiner Frau, 5 Kindern und seiner Mutter in einem dieser unverputzten zweistöckigen Häuser, das Flachdach wie überall im Nahen Osten mit Armiereisen gespickt, um irgendwann noch eine Etage aufstocken zu können. Ramsi war Bauer, ein einfacher Mann, aber präziser als alle Nahost-Experten, Korrespondenten und Kirchenvertreter, sah er voraus, was auf die irakischen Christen zukommen würde.
Mosul, weißt du, was in Mosul passiert? Da nisten sich immer mehr Terroristen ein. Und die werden zu uns kommen. Sie sind schon da. Sie kommen in unser Dorf und bauen Moscheen, die die Saudis finanzieren. Sie wollen uns unser Land wegnehmen. Und wir werden es verlieren. Wir sind zum Gouverneur gegangen und haben gesagt, siehst du nicht, was hier geschieht? Er sagte, was wollt ihr? Hier ist doch alles normal. Aber hier ist nichts normal. Weißt du, wie das mit uns Christen enden wird? Sie werden kommen und uns erschießen. Wir haben große Angst.
An diese Leute denke ich jetzt und suche das Haus, in dem sie lebten, und finde es nicht. Überall nur noch Trümmer. Entweder ist Ramsi mit seiner Familie noch rechtzeitig geflüchtet oder sie sind tot. Ein Abbruchbagger zermalmt eine von Minen geräumte Ruine, um für freies Schussfeld zu sorgen. Die einzigen, die man hier sieht, sind Peschmerga-Milizionäre. Einer ihrer Kommandeure ist Sherba Matai, ein Christ, der dabei war, als der Ort freigekämpft wurde.
Natürlich brauchen wir jetzt so etwas wie eine internationale Garantie, eine Art Schutzzone für Christen und andere Minderheiten. Die Peschmerga allein sind nicht in der Lage, das Überleben der Christen zu sichern. Wir brauchen eine internationale Verpflichtung, dass sich so etwas nicht mehr wiederholt. Nur wenn es die gibt, werden die Leute auch wieder in ihre Dörfer zurückkehren.
Aber welches Land wäre bereit, für die Christen im Irak eine Schutzgarantie auszusprechen, eine Flugverbotszone einzurichten, im Ernstfall Truppen zu schicken? Das Kämpfen und Sterben wird man lieber den Einheimischen überlassen. Das hier ist das War Theater. Das Kriegstheater, wie die Briten sagen. So zynisch es klingen mag, es trifft die Realität. Wie auf einer Bühne entrollt sich ein gewaltiges Panorama vor unseren Augen. Kampfhubschrauber knattern über uns weg Richtung Westen. Aus der Gegenrichtung kommen Krankenwagen mit Verletzten aus Mosul. Irgendwo vor Batala sind dumpfe Detonationen zu hören. Sekunden später schraubt sich eine weiße Rauchsäule hoch in den Himmel über der Stadt.
In the morning till now, I think 80 persons.
Seit heute Morgen haben sie 80 Verletzte aus Mosul gebracht, sagt Dr. Assad. Am Straßenrand hat er mit Ärzten und Pflegern ein Sanitätszelt errichtet. Dr. Assad, ein überaus freundlicher, rundlicher Mediziner, kümmert sich um die Erstversorgung angeschossener Zivilisten. Aus der Zahl der Verletzten lässt sich die Intensität der Kämpfe ableiten.
Ja, ich glaube, so um die 80 Verletzte haben wir bis jetzt. Die meisten haben Schussverletzungen. Oder sie wurden durch Sprengsätze verwundet, durch Granatsplitter oder Minen. Das heißt, wir haben es mit starken Blutungen zu tun. Es sind fast immer Zivilisten. Vor einer Stunde hatten wir hier einen Patienten in sehr kritischem Zustand. Er hatte eine schwere Hirnverletzung. Aber wir sind hier ein gutes Team. 10 Ärzte und Pfleger.
Die Strategen der Dschihadisten haben eine neue Taktik entwickelt. Sie beschießen gezielt Zivilisten, die versuchen, Mosul zu verlassen. Sie brauchen sie noch. Denn unter dem Druck der Offensive zieht sich der IS nach und nach in den westlichen Stadtkern zurück. In den engen Gassen der Altstadt wird er am Ende den suizidalen Häuserkampf suchen. Kinder, Frauen, alte Männer sollen dann als menschliche Schutzschilde dienen. Je mehr unschuldiges Volk im Kampfgebiet sein wird, umso schwerer dürfte es werden, den Widerstand mit Luftangriffen oder Panzern zu brechen. Deshalb feuert der IS systematisch auf flüchtende Einwohner. Die Zahl ziviler Opfer sei dramatisch gestiegen, heißt es im jüngsten Bericht der Vereinten Nationen. Dr. Assad erlebt es täglich an der Straße vor Mosul. Ein grauer, verbeulter Lieferwagen fährt vor. Die Tür wird aufgerissen. Im Innenraum liegen 5 Verwundete in ihrem Blut. Das Kind zuerst, sagt Dr. Assad. Und aus dem Wagen kriecht eine verschleierte Frau, die ihr Mädchen in seine Arme legt. Der Fahrer des Lieferwagens steht daneben. Er raucht. Er muss sich beruhigen. Pfleger tragen die Verletzten ins Sanitätszelt, schneiden ihnen die blutverkrusteten Kleider vom Leib, suchen die Stellen, an denen Splitter und Kugeln eindrangen. Nach wenigen Minuten ist die Bodenplane schwarz-rot verschmiert und bedeckt mit gebrauchten Kompressen, Verbänden, Spritzen und aufgerissenen Infusionen. Es ist der immer gleiche Auswurf des Krieges. Er liegt in den Killerlazaretten Aleppos herum, in den Krankenhäusern von Sana'a und hier in diesem Sanitätszelt vor Mosul. Der Vater der Familie wird als letzter behandelt. Wasser, ruft er. Könnt ihr mir Wasser geben? Wo sind meine Kinder? Ich kann nichts mehr sehen. Das sei die Folge der Explosion, sagt Dr. Assad. Sie habe ihn geblendet. Die irakische Regierung hat angekündigt, Mosul bis zum Jahresende erobern zu wollen. Aber das ist propagandistischer Unsinn. Tatsächlich kommt die Offensive nur langsam voran. Berichte über Geländegewinne lassen sich kaum überprüfen. Fast alle westlichen Militärs rechnen damit, dass sich der Kampf noch Wochen, vielleicht Monate hinziehen wird. Der Belagerungsring um Mosul ist mittlerweile geschlossen. Angeblich sind etwa 500.000 Menschen jetzt ohne Wasser und ohne Strom. Nur 80.000 gelang bisher die Flucht. Internationale Hilfsorganisationen stellen sich darauf ein, dass in naher Zukunft Hunderttausende Menschen versuchen werden, dem Krieg zu entkommen. Die Lager sind schon jetzt mit Flüchtlingen überfüllt. Etwa 20 Kilometer vor Mosul liegt das Haser-Camp, eines der größten in der steinigen Einöde vor der Stadt. Zäune, Container und Zeltreihen, soweit das Auge reicht. Es ist ein wüster und trostloser Anblick. Vor dem Lagertor warten 200-300 Menschen.
Die haben hier feste Einlasszeiten. Wir stehen hier schon seit Stunden. Aber seit heute Mittag ist das Tor wieder zu. Wir kommen nicht rein.
Nur einmal öffnet sich das Tor, um einen Lastwagen mit Lebensmitteln ins Lager zu lassen. Die Flüchtlinge drängen in die entstehende Lücke und werden vom Wachpersonal wieder abgedrängt.
Wir können nicht alle aufnehmen, die aus Mosul flüchten. Das schaffen wir nicht.
Im Getümmel versucht Mohammed Rizka so etwas wie den Überblick zu bewahren. Er gibt mir seine Visitenkarte. Camp Manager steht drauf.
You are working daily.
Wir arbeiten hier durch, 7 Tage die Woche. Wir tun wirklich unser Bestes. Aber es ist jetzt sehr kalt hier. Es ist Winter. Die Leute brauchen Decken und Matratzen, Kerosinöfen, um die Zelte zu beheizen. Das ist das Wichtigste und daran fehlt es. Lebensmittel haben wir genug.
The most important things. They can get food.
Ständig wird er bedrängt, ständig will man etwas von ihm. Ein größeres Zelt, Seife, Medikamente. Der Campmanager ist überfordert und soll dazu noch sicherstellen, dass sich unter die Flüchtlinge keine IS-Kämpfer mischen. Das fürchten sie in der Lagerverwaltung. Infiltration, Aufruhr, Anschläge. Wer es bis hierher geschafft hat, lebte 2,5 Jahre lang unter und mit dem IS. Kann man ihm trauen? Hat er kollaboriert? Hat er sich womöglich dem IS angeschlossen? In der Nacht zum 10. Juni 2014 hatte die irakische Armee Mossul kampflos und in Panik verlassen. Am frühen Morgen zogen waffenschwenkende Dschihadisten durch die Straßen der Stadt. Man empfing sie mit Jubel. Mossuls Einwohner, in der Mehrheit Sunniten, waren vom schiitischen Regime in Bagdad über Jahre hinweg vernachlässigt, diskriminiert, gedemütigt worden. An diesem Sommermorgen vor 2,5 Jahren empfanden viele die sunnitischen IS-Kämpfer als Befreier. Heute ist das vergessen, verdrängt. Bei Gott, wir sind so froh, dass uns die Armee vom IS befreit hat, sagt einer der Flüchtlinge im Lager. Und ein anderer versichert, ich kenne mindestens 50 aus Mossul, die sich dem IS angeschlossen haben. Ich kenne sie alle. Wenn der Krieg vorbei ist, gehe ich nach Mossul zurück und zeige sie alle dem Sicherheitsdienst an. Es ist wie immer. Keiner war dabei, keiner will mitgemacht haben, alle waren dagegen. Das Kriegstheater mit seinen Lügen, seiner Gewalt, seinem Leid. Der Himmel über Mossul ist an manchen Tagen von Bränden geschwärzt und an anderen so makellos blau, dass die Kampfhubschrauber mit ihren Luftbodenraketen aussehen wie Libellen. Ich bin nicht in der Lage zu sagen, wer für all das verantwortlich ist. Wo sollte man beginnen? Bei Saddam Hussein? Bei George W. Bush? Bei der alten innerislamischen Zwietracht zwischen Schia und Sunna? Die meisten Christen im Irak haben genug vom Elend in diesem zerrissenen Land. Was seit 2014 geschah, erscheint vielen als Endpunkt ihrer Geschichte.
Ich kann mir nicht mehr vorstellen, in mein Dorf zurückzugehen. Unser Haus ist zerstört. Unser ganzes Leben ist in die Brüche gegangen.
Khalida, 40 Jahre alt. Sie, ihr Mann und ihre 3 Kinder wurden aus Batnaya vertrieben. Sie leben jetzt bei Verwandten in der kurdischen Kleinstadt El Kosch und warten darauf, nach Europa zu gehen.
Neben uns im Dorf wohnten Muslime. Das waren unsere Nachbarn. Wir waren miteinander befreundet. Aber als der IS in unser Dorf kam, haben sie uns verraten. Sie haben sich mit den Dschihadisten verbrüdert. Als wir dann weggejagt wurden, saßen sie vor ihren Häusern und lachten uns aus. Das war unfassbar. Sie waren doch unsere Nachbarn. Und plötzlich liefen sie zum IS über, gingen in unser Haus, nahmen mit, was ihnen gefiel.
Immer wieder erzählen irakische Christen diese Geschichten.
Wie sollten wir in unser Dorf zurückgehen und den Leuten begegnen, die uns verraten haben? Das würden unsere Augen nicht ertragen.
Es sind Geschichten von Denunziation und Verrat. Sie sind dokumentiert und sie beschreiben immer das Gleiche. Wie Nachbarschaft und Freundschaft und Weltvertrauen zerbrechen, wie ein Land zerfällt und mit ihm seine Gesellschaft. Mossul markiert die Rückkehr des Religionskrieges.
Es lässt sich nicht leugnen, dass das eine ungeheure Herausforderung ist. Und die irakische Regierung muss sich dem stellen.
Bashar Wardah, der Erzbischof der chaldäischen Christen.
Nichts ist mehr, wie es war. Unser Leben hat sich verändert. Das Vertrauen, das Zusammenleben, das ging verloren. Die Leute kehren nur zurück, wenn es eine internationale Schutzgarantie für sie gibt. Früher haben in der Ninive-Ebene 100.000 Christen gelebt. In Zukunft werden es weniger sein. Aber es werden noch Christen da sein. Wie viele, wie stark,
Wir wissen es nicht. Das ist die Kirche St. Eddy. Sieh dich um. Sie haben alles niedergebrannt, haben die Statuen von Christus und der heiligen Jungfrau zerschlagen. Sie haben den Altar zertrümmert. Und sie haben die Gräber der Priester aufgebrochen, die hier beerdigt sind.
Abuna Martin, ein kleiner, aber kräftiger Pfarrer mit Händen, die nicht nur segnen, sondern auch zupacken können. Die Kirche St. Eddy ist die Hauptkirche von Karamlesch, einem Vorort von Karakosch, in unmittelbarer Nachbarschaft von Mossul. Das hier ist durch und durch christlicher Boden. Mit etwa 50.000 Einwohnern war Karakosch die größte christliche Stadt im gesamten Nahen Osten. Alle sind geflüchtet, alles ist zerstört. Die 10 Gotteshäuser, das Kloster, das Priesterseminar. Noch einmal tasten wir uns durch das, was übrig bleibt, wenn sich dschihadistischer Furor austobt. Eingestürzte Gewölbe, verbrannte Bilder, Heiligenstatuen, die so entstellt sind, dass sie einem fast leid tun.
Being here, do you consider it as a holy place?
Of course.
Ist das hier immer noch ein heiliger Ort, frage ich ihn. Natürlich, sagt er, sie kamen, um die Kirche zu zerstören, aber für uns ist das immer noch ein heiliger Ort. Wir beten hier auch. Heute Nachmittag werden wir hier beten, das Ave Maria, den Rosenkranz. Jeden Tag fährt Pfarrer Martin mit etwa 40 Jugendlichen aus Erbil die 100 Kilometer nach Karamlesch, um St. Eddy wieder aufzubauen. Sie räumen den Schutt weg, verbrennen auf dem Vorplatz die Überreste des Beichtstuhls. Abuna Martin ist 25 Jahre alt. Vielleicht muss man die Zukunft noch vor sich haben, um an sie zu glauben. Vor einigen Jahren sind Archäologen bei Ausgrabungen in dieser Gegend auf die Überreste einer sehr alten Kirche gestoßen. Sie stammte aus dem 1. Jahrhundert nach Christi Geburt. Wo werdet ihr dieses Jahr Weihnachten feiern? Frage ich Abuna Martin.
Ich wäre sehr glücklich, wenn wir es hier feiern würden. Wir würden zeigen, dass wir wieder zurück sind.
Okay, you got something.